Der Zyklus ist etwas, was zu uns und zu unserem Leben als Frau dazugehört. Wenn er anfängt, mich zu beeinträchtigen, dann muss ich mich fragen, woran das liegen könnte. Ich bin nicht der Verfechter, der sagt, es muss jeder immer Hormone nehmen. Aber für mich ist einfach die Lebensqualität der Frauen entscheidend. Jeder, der darunter leidet, dass ihm etwas fehlt, der darf das tun und sollte das auch nicht mit Angst machen.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Vielleicht kennst du das. Du schläfst plötzlich schlechter, dein Bauch ist irgendwie empfindlicher, dein Zyklus ist auch nicht wirklich zuverlässig und deine Stimmung ist nicht so stabil, wie du das kennst und das wirkt sich in all deinen Lebensbereichen aus. In dieser Folge sprechen wir über eine Lebensphase, die mittlerweile viele Frauen sehr, sehr bewusst wahrnehmen und das ist der Wandel vor der Menopause, die Perimenopause und das ist eine ziemlich aufreibende Phase, wo der Körper irgendwie scheint durchzudrehen und nicht mehr verlässlich zu arbeiten. Und ich habe mir für diesen Podcast Dr. Lea Marie Köhler eingeladen. Sie ist Gynäkologin, Präventionsmedizinerin und sie begleitet Frauen genau durch diese Übergangszeit. Es wird ein unfassbar spannender Podcast, da bin ich mir absolut sicher, weil ich weiß aus der Praxis, wie viele Frauen davon betroffen sind, wie viel auch Orientierungshilfe hier notwendig ist. Insofern freue ich mich sehr über den Austausch. Lea, viele Frauen beschreiben nicht, ich bin einfach in der Perimenopause, sondern die bemerken, irgendetwas stimmt mit mir nicht. Was sind die ersten Warnzeichen, die vielleicht oft übersehen werden oder falsch eingeordnet werden, vielleicht auch von uns Kollegen und Kolleginnen zum Teil?
Thomas, vielen Dank für diese tolle Frage und auch für die Einladung, dass ich nochmal hier bei dir beim Podcast dabei sein darf und dann auch noch über mein absolutes Lieblingsthema, die Perimenopause, mit dir sprechen darf. Du sprichst was ganz, ganz Wichtiges an, weil wir erleben schon, dadurch, dass wir natürlich immer mehr Informationen haben, die Frauen sind immer informierter, sind mehr unterwegs, es gibt mittlerweile tolle Bücher, auch ganz viele Podcasts zum Thema Perimenopause. Die Frauen sind ein bisschen sensibilisierter auch dafür, für die Veränderungen in ihrem Körper und kommen tatsächlich ja manchmal mit der Aussage, ich weiß nicht so richtig, was mit mir los ist, aber manche kommen tatsächlich auch schon und sagen, ich denke, ich bin in der Perimenopause. Und diese Veränderungen, die starten früher, als man vielleicht meinen würde. Ja, viele von uns, auch von uns Kolleginnen und Kollegen, haben die Perimenopause ja eher so auf dem Schirm, so ab Mitte 40, Ende 40. Es ist ja so die Menopause, also der Tag der letzten Blutung ist im Schnitt in Deutschland so ungefähr mit 51, 52. Und dann denken viele noch gar nicht so richtig an erste hormonelle Veränderungen, wenn jetzt vielleicht die 39-Jährige am Schreibtisch sitzt und sagt, irgendwie ich fühle mich nicht so wie sonst. Ich weiß auch nicht, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und wir haben natürlich auch einfach heutzutage eine andere Situation als früher. Früher haben die Frauen jahrelang die Pille genommen, vor den Kindern, nach den Kindern. Die hatten überhaupt gar keinen Kontakt mit ihrem Zyklus. Heute in der Gesellschaft, in der wir heute leben, ist ja quasi der Zyklus hat eine viel größere Präsenz. Das ist ja auch gut so. Und die Frauen sind viel mehr mit ihrem Körper in Kontakt. Das heißt, die kriegen natürlich auch eher, viel eher solche Veränderungen mit als die Frauen früher, die halt die Pille genommen haben bis 51, 52, 53. Das gibt es heute tatsächlich nur noch selten. Viele Frauen wollen lieber hormonfrei verhüten, spätestens dann, wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist. Und Das kann sehr individuell sein. Also ab 35 sage ich immer, es ist so, dass das losgehen kann. Es gibt natürlich auch die verfrühte Perimenopause, die auch noch früher auftreten kann, aber das ist Gott sei Dank eine Rarität. Aber diese Veränderungen können schon ab 35 losgehen. Gerade wenn man mit seinem Zyklus sehr gut in Kontakt ist, kann das durchaus sein, dass man da schon erste Veränderungen spürt. Und dass, obwohl der Zyklus noch regelmäßig ist, nichtsdestotrotz das alles nicht mehr so richtig gut funktioniert. Viele Frauen berichten entweder ein neu aufgetretenes PMS, also ein prämenstruelles Syndrom, dass sie sich vor der Periode nicht so gut fühlen, dass sie stressanfälliger sind, dass sie, das ist vor allen Dingen was die Mütter auch immer belastet, dass sie sich nicht so gut im Griff haben, dass sie irgendwie eine schlechtere Impulskontrolle haben, sehr schnell aus der Haut fahren oder sehr viel schneller erschöpft sind oder zum Beispiel eine neu aufgetretene Migräne oder eine Migräne, die man hatte, die sich verschlechtert. Das ist auch etwas, was sehr häufig oft auch früh vonstatten geht. Was wir tatsächlich zum Beispiel erst wesentlich später sehen, sind die Östrogenmangelsymptome, weil dass wir Phasen haben, wo wir dann sehr lange quasi schon ja in niedrigen Östrogenphasen unterwegs sind, das setzt dann immer voraus, dass die Phasen zwischen den Blutungen größer werden. Diese Symptome sehen wir oft dann erst ein bisschen später. Aber wie gesagt, diese Sensibilität einfach für, dass die hormonellen Schwankungen zunehmen. Ja, weil du hast ja, also gerade das Östrogen, hast du eine Niedrigphase sozusagen während der Menstruation. Dann steigt es langsam an zum Eisprung in der Follikelphase. Zum Eisprung gibt es so einen Peak, dann geht es leicht nach unten. Wenn der Gelbkörper quasi sich formiert, ja, dann geht die Östrogenproduktion ein bisschen nach unten. Und dann gibt es wieder so einen Anstieg in der zweiten Zyklushälfte, aber also in der Lutealphase. Und dann kurz vor der Menstruation geht es runter. So, und was wir dann also haben, wenn der Zyklus noch regelmäßig ist, ist, dass diese seichten Wellen, die wir schon unser Leben lang kennen, plötzlich eben etwas größere Wellen werden. Noch keine Tsunamis wie in der Endphase der Perimenopause, aber die Frauen spüren das, dass quasi die Amplitude der Welle höher wird und dementsprechend ja auch dieser Abfall dann einfach für sie spürbarer wird. Insbesondere die, wie ich das immer so schön nenne, hormonsensible Gehirne haben. Also die zum Beispiel auch neurodivergent sind oder wie gesagt ein Thema haben mit Stimmungsschwankungen. Also
neurodivergent, ADHS im Prinzip unter anderem.
Ja, unter anderem, das ist ja ein quasi ein Oberbegriff für sehr, sehr viele Besonderheiten im Gehirn. Also das ADHS ist das bekannteste, aber ja auch zum Beispiel die Autismus-Spektrum-Störungen, solche Sachen, ne, sind da auf jeden Fall mit dabei. Ja, oder eben die sehr, wie zum Beispiel sensibel auf hormonelle Schwankungen reagieren mit der Psyche. Ja, es gibt ja auch Frauen, die sind von einem PMDS, also einer prämenstruellen dysphorischen Störung betroffen. Oder die zum Beispiel Wochenbettdepressionen hatten. Also wo wir wissen, die sind einfach, da reagiert das Gehirn ein bisschen sensibler auf hormonelle Schwankungen. Die merken das eben dann früher.
Also wenn ich das jetzt nochmal aus meiner nicht-gynäkologischen Sicht so ein bisschen raus extrahiere. Das heißt, wir können zum Beispiel ab 35, wenn es sehr, sehr früh ist, ganz milde Symptome haben, wo man merkt, da verändert sich irgendwas. Du hast gesprochen davon, dass das Östrogen, dass diese Wellen schon etwas stärker werden. Inwiefern ist es so, nach meinem Verständnis ist es immer zuerst, dass das Progesteron anfängt, weniger zu werden, oder wenn wir in Richtung Menopause gehen? Das müsste ja dann die Wirkung von Östrogen dadurch verstärken, dass quasi der, ich nenne es mal, Gegenspieler dann schwächer wird.
Genau so ist es. Also wir haben sowohl etwas stärkere Anstiege bei dem Östrogen, als auch, dass das Progesteron zurückgeht. Und die beiden, die sind natürlich Gegenspieler, die möglichst im Gleichgewicht sein sollten. Also es kommt ab 35 zunehmend vor. Wir sagen 35 so ein Zyklus im Jahr. Dann nimmt das eben zu, wo wir überhaupt gar keinen Eisprung mehr haben. Das heißt, es kommt überhaupt gar kein Progesteron mehr. Und dann sind unsere Follikel sozusagen nicht mehr so leistungsfähig. leistungsfähig. Das heißt, wir erreichen dann irgendwann nicht mehr die Progesteronspiegel, wie wir sie hatten, als wir 27 waren, sondern dann flacht das schon so ein bisschen ab. Wir haben zwar noch einen Eisprung, aber da kommt eben nicht mehr so viel Progesteron. Und dann kommt dazu, dass wir eben etwas stärkere Anstiege im Östrogen haben. Dann kommt es zu so einer Disbalance. Ja, hören wir ja in den sozialen Medien manchmal eine Östrogendominanz, womit ich mich ein bisschen schwer tue. Noch ist der Begriff mit dem Progesteronmangel, weil Progesteron einfach ein Hormon ist, was wir nicht immer haben. Das ist halt nur in der zweiten Zyklushälfte vorhanden. Also ich rede immer gerne von einer Disbalance zwischen den Hormonen. Wir müssen natürlich dann auch immer gucken, wo befinden wir uns denn im Zyklus und so weiter. Also wäre denn jetzt Progesteron da, ja oder nein? Deswegen tue ich mich mit dem Begriff immer so ein bisschen schwer mit dem Progesteronmangel. Aber du hast natürlich recht, genau. Aber das, was die Frauen spüren, ist eigentlich quasi dieses Ungleichgewicht.
Dieses Ungleichgewicht. Wie spüren die das? Also was ist, du hast jetzt genannt, so die anfangs ganz sanften Symptome. Was ist das, wenn sie diese Östrogenschwankungen anfangen, stärker zu spüren?
Also da gibt es von bis alles Mögliche, weil als ich quasi angefangen habe und du, als wir studiert haben, ging es doch bei den Sexualhormonen immer nur um Zyklus und Zyklusregulation. Und als ich vor vielen Jahren tiefer in die Thematik eingestiegen bin, was Hormone sonst noch so im Körper machen, Thomas, ich habe ja so gestaunt, ja. Also es ist total faszinierend, was die Sexualhormone im Körper alles machen, ja. Auch wie krass die im Gehirn eigentlich beteiligt sind an den Neurotransmittern zum Beispiel, wie zum Beispiel dem Dopamin, was jetzt beim ADHS ja zum Beispiel sehr entscheidend ist, oder dem Serotonin, was wichtig ist, wenn es um unsere Stimmung geht und so weiter. Aber auch an ganz vielen anderen Organen im Körper. Das ja zum Thema Darm, ne? Du bist Darmexperte, mit dem Östrobolom zum Beispiel. Auch total faszinierend, ja. Dass es da ja auch eine offensichtlich Hormon-Darm-Hirnachse gibt. Ja, das,
auf jeden Fall.
Das ist total faszinierend. Und so wie unsere Sexualhormone überall in unserem Körper wirken, so vielfältig können auch die Symptome der Frauen sein. Und das macht meinen Job tatsächlich auch so spannend, weil jede Frau erlebt es anders. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man das auch ernst nimmt, weil früher haben alle immer nur übers Schwitzen und übers Schlafen geredet, aber die Frauen merken Veränderungen auf so vielen anderen Ebenen ihres Lebens und ich finde das ganz wichtig, dass man das, wie gesagt, ernst nimmt und wenn die Frauen merken, sie sind zunehmend durch ihren Zyklus belastet und wir schauen uns, das finde ich immer super hilfreich in diesen Übergangsphasen, in einem Zyklusprotokoll mal zu gucken, so was denke ich, was könnte mit meinen Hormonen zu tun haben und diese Symptome mal zu beobachten über den Zyklus. Weil dann, wenn ich den normalen Ablauf der Hormone eines Zyklus kenne, dann kann ich lernen, diese Signale meines Körpers zu lesen. Der will mir ja sagen, was er gerade hat, ob ihm Progesteron zum Beispiel fehlt oder ob Östrogen zu viel ist oder zu wenig und so. Und da helfen solche Zyklusprotokolle weiter, um für mich persönlich herauszufinden, welche Symptome sind bei mir denn quasi durch hormonelle Veränderungen getriggert und welche eher nicht. Weil die würden zum Beispiel ja über den Zyklus eher gleich bleiben, wenn sie mit den Hormonen nichts zu tun haben. Aber da die Hormone ja während des Zyklus schwanken, würde ich eine Veränderung über den Zyklus der Symptome erwarten, wenn sie hormonabhängig wären. Das hilft sehr.
Ja, das kriegen tatsächlich meine Patienten auch mit. Also wenn wir ein Ernährungs- und Symptomtagebuch machen, dann ist bei den Frauen immer tatsächlich auch wichtig, dass sie eintragen, wo sind sie gerade im Zyklus, um dann eben auch festzustellen, weil es gibt wirklich ganz viele Patientinnen, die mit Verdauungsbeschwerden sich bei mir vorstellen. Und wenn sie das dann mal beobachten, sagen sie ja, eigentlich habe ich meine Beschwerden vor allem um den Eisprung und um meine Periode und sonst geht's eigentlich relativ gut. Und dann wissen wir, okay, dann müssen wir wahrscheinlich beim Darm gar nicht so tief einsteigen, sondern wir müssen bei dem Thema Hormone halt tiefer einsteigen, beziehungsweise dann muss ich sie weiter verweisen an jemanden, der da eben wie du spezialisiert ist.
Und das ist ja auch total plausibel, weil durch den Eisprung hast du ja eine gewisse Reizung auch des Bauchfells. Ne? Mhm. Das ist auch immer sehr unterschiedlich von der Empfindlichkeit, aber manche merken das ganz deutlich, dass das Bauchfell gereizt ist. Manche müssen ja sogar auch Schmerzmittel nehmen für den Eisprung und dass der Darm da eben auch mit beteiligt sein kann, wenn das Bauchfell gereizt ist, ist ja total plausibel. Und während der Menstruation werden ja auch bestimmte Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet sozusagen und Prostaglandin und der Darm liegt ja da einfach an der Gebärmutter dran und kriegt das natürlich auch, dieses ganze Geschehen, alles dann immer entsprechend mit. Genau, und das muss man natürlich auch immer beachten, das finde ich immer ganz wichtig, wenn Darmbeschwerden eine Rolle spielen im Rahmen des Zyklus, insbesondere bei der Menstruation, muss man natürlich auch immer an das Thema Endometriose denken.
Das stimmt. Das ist auch nochmal. Das heißt, man muss, wenn man mit Verdauungsbeschwerden als Frau zu tun hat, definitiv auch mit dem Gynäkologen sprechen.
Genau.
Würdest du sagen, das, was du jetzt angesprochen hast mit dieser Bauchfellreizung, das ist ja klassisch das, was man als Mittelschmerz auch bezeichnet, oder?
Genau.
Ist das etwas, was normal ist für eine Frau, oder sollte es eigentlich so nicht sein, dass man dabei Schmerzen hat? Ich glaube, es ist soweit nach meinem Verständnis normal, dass man den Eisprung spüren kann, dass er da ist. Aber ist es also krankhaft schon, dass man Schmerzen hat im Sinne von, ich denke jetzt an ein Schmerzmittel? Oder ist das etwas, der eine hat halt gerade Beine und der andere hat halt krumme Beine?
Also ich sage immer, der Zyklus ist etwas, was zu uns und zu unserem Leben als Frau dazugehört. Wenn er anfängt, mich zu beeinträchtigen, dann muss ich mich fragen, woran das liegen könnte. Thomas, was mir die Frauen total spannend ganz häufig berichten, und dazu gibt es natürlich jetzt gar nicht so richtig wissenschaftliche Daten, aber ganz viele berichten mir, dass sie ihren Eisprung mehr spüren und mehr Schmerzen haben, nachdem sie Kinder bekommen haben. Mhm. Ja, das finde ich total spannend, und ich habe immer versucht, mir das so zu erklären, dass natürlich auch im Bauch sich ganz viel verändert durch so eine Schwangerschaft und dass wir natürlich auch dadurch, dass wir dann ja mit unserem Kind in Kontakt sind, das heißt, wir haben ganz viele Empfindungen im Bauch, wenn unser Kind sich bewegt, dass quasi die Nerven ein bisschen sensibler werden. So habe ich mir das immer erklärt. Ne? Da gibt es ja keine wissenschaftliche Erklärung dafür, aber das beobachte ich ganz häufig. Und ich will gar nicht sagen, dass das jetzt krankhaft ist, aber es ist halt von Frau zu Frau sehr unterschiedlich. Und wenn man jetzt jeden Zyklus 2-3 Tage Schmerzmittel nehmen muss zum Eisprung, dann ist das ja einfach insofern für viele Frauen belastend, dass sie sagt, das ist für mich blöd. Ich fühle mich dann einfach richtig doof und ich habe Schmerzen und ich möchte, ich will das loswerden. Ja? Aber da wir halt nicht so richtig wissen, warum das so ist, muss man sich natürlich dann, wie gesagt, die Frage stellen, wie kann man dann besser damit umgehen, wenn man nicht regelmäßig eben diese Schmerzmittel dann nehmen möchte.
Okay, ja, spannend. Jetzt nochmal ganz kurz zu dem Thema. Du hast gesagt, dass die Hormone viel mehr Funktionen haben, als du es jetzt ursprünglich im Studium gelernt hast. Mhm. Was sind so die klassischen Symptome neben Schlafstörungen und neben Schwitzen, auf die jetzt Zuhörerinnen achten können und dann einen Bezug dazu kriegen können, dass es eventuell hier um die Perimenopause geht?
Also ich denke schon, dass diese starken Stimmungsveränderungen vor der Periode auch mit ein erstes Zeichen sind. Was viele Frauen auch wirklich merken, ist, dass es mit dem, mit der Konzentration, mit der Fokussierung schwieriger wird, dass sie häufiger an Brain Fog leiden, dass sie mehr vergessen. Viele Frauen haben dann oft Angst, dass sie dement werden. Schleimhauttrockenheit, insbesondere auch an den Augen und natürlich auch an der Vagina, erleben viele auch schon vor der letzten Periode. Das würde ich schon sagen. Und was ein wirklich richtig großes Hot Topic in der Perimenopause ist, ist die Gewichtszunahme. Mhm. Ne? Das ist etwas, womit viele Frauen auch mit als erstes zu mir kommen, würde ich sagen, das gehört mit unter die Top 3. Und dass sie sagen, ich kann machen, was ich will, aber ich nehme trotzdem zu, es ist ganz egal. Ne? Das würde ich schon sagen, dass man das da so ein bisschen auch noch im Hinterkopf behalten sollte, wenn man das Gefühl hat, dass man so ein bisschen die Kontrolle über das Gewicht verliert und Mechanismen, die früher gut funktioniert haben, plötzlich irgendwie anders sind, dann sollte man da auch auf jeden Fall dran denken. Was viele Frauen auch berichten, sind Gelenk-, Muskelschmerzen, Sehnenansatzschmerzen und viele Frauen berichten auch gerade in der heißen Phase der Perimenopause von einfach einer massiven Erschöpfung, eine stark ausgeprägte Fatigue, dass sie einfach bestimmte Dinge nicht mehr hinkriegen und im Alltag einfach nicht mehr richtig funktionsfähig sind.
Das sind schon echt einige Einschränkungen. Ja, zu den Gelenkbeschwerden, ja. Das habe ich auch in der Praxis lernen dürfen, Schultersteifheit.
Ja.
Das ist etwas, also dieses Frozen Shoulder, wie man es nennt, ist tatsächlich bei Frauen ganz häufig um die Perimenopause, und da kannst du dir echt die Zähne dann orthopädisch ausbeißen.
Das stimmt und das ist spannend, weil dieses muskuloskeletale Syndrom der Wechseljahre, wo ganz viel mit reinfällt, unter anderem auch die Frozen Shoulder, aber auch die Plantarfasziitis, ne, oder halt diese multiplen Gelenk-Muskelbeschwerden, die viele Frauen dann berichten, das ist ja erst seit wenigen Jahren überhaupt so für die Perimenopause klar zugeordnet und beschrieben, dass man gesagt hat, das ist ein Symptom der Perimenopause. Da hat vorher niemand dran gedacht.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Jetzt ist es ja so, wir sind in der modernen Welt und ich würde sagen, viele Frauen bekommen ihre Kinder erst in den 30er Jahren. Das heißt erst, es ist einfach so, wir kriegen sie in den 30er Jahren. Wie unterscheide ich jetzt, ob ich Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme von den Kindern habe, weil die mich nachts nicht schlafen lassen und einfach das Leben anstrengend ist mit kleinen Kindern? Und wie unterscheide ich das, ob das jetzt in die Richtung Perimenopause geht? Hast du da irgendeinen Tipp? Ich meine, das ist ja ein sehr fließender Übergang eventuell.
Das ist völlig richtig, Thomas, da hast du recht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Frauen, insbesondere die, die später Kinder bekommen, auch jenseits der 35, sagen wir auch, man gibt es ja auch, ne, 42, 43, 44, die sehen sich ja zu einem ganz anderen Zeitpunkt in ihrem Leben und die denken dann gar nicht daran, dass es die Perimenopause ist. Aber auch ganz viele Frauen mit älteren oder pubertierenden Kindern, die schieben erstmal ihre Symptome auf den Stress, den sie haben. Mhm. Ja, das ist für viele gar nicht so klar. Und über mehrere Monate kommen die dann irgendwann drauf. Und deswegen, ich reite ein bisschen drauf rum, aber deswegen ist ein Zyklusprotokoll so hilfreich, damit man sich das überhaupt erstmal klar macht. Aber irgendwann nach mehreren Monaten denken die sich komisch. Das ist immer zur gleichen Zeit im Monat. Und dann kommen die drauf und sagen, ach, vielleicht hat das was mit den Hormonen zu tun, ja, mit den Wechseljahren. Also das fällt den manchen dann so wie Schuppen von den Augen, weil wir ja nun mal einfach heute in einer Gesellschaft leben, in der wir alle sehr viel unter Druck und Termine und unter vielen Eindrücken durch ständige Verfügbarkeit, soziale Medien und so weiter immer sind, neigt man natürlich auch dazu, so ein bisschen alles, was man an Problemen hat, auf den Stress oder vielleicht, ich werde älter, das kann ja mal sein oder so, dann zu schieben. Und gerade für diese Frauen, die eben mit kleinen Kindern sind in dieser Lebensphase, ist es besonders schwierig zu unterscheiden, weil die auch, ja, die sehen sich einfach noch nicht in dieser Lebensphase, ne?
Komplett. Okay, das ist gut, ja klar. Wenn ich ein Zyklusprotokoll habe und ich sehe, es ist immer zu einem bestimmten Zeitpunkt im Monat, dass ich diese Symptome verstärkt habe, das ist eine gute Unterscheidungsmöglichkeit. Ja, absolut.
Ja, das ist, dafür sind diese Protokolle einfach wahnsinnig sinnvoll. Und da gibt es ja auch schon tolle Apps mittlerweile. Wenn man vermutet, dass es damit zusammenhängen könnte, ist das immer ein tolles Tool, was ich auch in der Beratung gerne benutze. Mhm. Weil die Frauen fragen mich dann ja auch, sind das Symptome meiner Perimenopause? Und dann hilft mir so ein Symptomprotokoll total. Weil natürlich gibt es noch ganz viele andere mögliche Ursachen, auch für Gelenkbeschwerden oder, ne, ja, andere Sachen oder Schlafstörungen oder so. Aber wenn wir da eine Zyklusabhängigkeit sehen, dann kann ich sagen, ja, das sind wahrscheinlich ihre Hormone. Aber wenn die Beschwerden immer gleich sind, dann würde ich halt eher die Frau anders beraten und sagen, wissen Sie was, da müssen wir noch mal gucken. Wenn sie immer gleich schlecht schlafen, dann müssen wir vielleicht erst noch mal über das Thema Schlafhygiene sprechen oder über, ne, wie ist es im Schlafzimmer? Gibt es da jemanden, der mit Ihnen schläft? Wie ist es mit dem Schnarchen? Da muss ich natürlich auch zum Beispiel eher an so ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom denken und so weiter. Also diese Symptome, die die Perimenopause macht, können auch andere Ursachen haben. Zum Beispiel Schilddrüsenfunktionsstörungen sind da auch ganz vorne mit dabei, die sehr ähnlich sind von der Symptomatik. Das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten und da hilft eine Zyklusabhängigkeit auf jeden Fall.
Ja, kannst du oder darfst du Apps, die du da empfehlen würdest, nennen, die du da gut findest?
Letztendlich, ich bin ein total technikaffiner Mensch, sehr technikaffin, aber ich muss dir jetzt ein Geständnis machen, weil ich bin ein sehr großer Freund bei Zyklusprotokollen von DIN A4 Papier und ich erkläre dir warum. Es geht ja um den Vergleich Monat zu Monat. Und wenn du jetzt diese Zyklus-Apps hast, dann musst du auf die einzelnen Tage tippen, um deine Symptome zu sehen. Das heißt, du musst es dir eigentlich dann aufschreiben, und wieder dann so untereinander halten. Und wenn du quasi auf einem DIN A4-Blatt deinen Zyklus dokumentiert hast mit den unterschiedlichen Symptomen, von denen du glaubst, dass sie etwas mit deinen Hormonen zu tun haben und du legst 6 Monate untereinander, dann wird dir ganz schnell klar, dann siehst du plötzlich, ach da und da. Und das ist viel, viel einfacher. Also wie gesagt, ich bin sonst sehr digital unterwegs, aber dafür finde ich tatsächlich Papier am leichtesten und da habe ich für meine Patientin so eine Vorlage und das klappt tatsächlich gut. Und wenn ich die dann wegschicke und sage, so, wir gucken mal, ne, können Sie das mal aufschreiben für ein paar Monate, die kommen dann wieder zu mir zurück und wir legen dieses Papier übereinander, dann ist das immer so ein Aha-Erlebnis.
Das kann ich komplett nachvollziehen. Okay, das ist gut. Gut zu wissen. Ich meine, ja, Papier ist manchmal einfach übersichtlicher, das stimmt.
Ja, also ich kann da übrigens auch, wenn du möchtest, könnten wir meine E-Mail-Adresse in die Shownotes schicken. Dann, wer so ein Protokoll mal haben möchte, wie das aussehen könnte, kann ich das gerne zur Verfügung stellen, muss mir nur eine E-Mail schreiben.
Wow, das ist natürlich ein absoluter Service. Also das machen wir, wenn du das anbieten möchtest, sehr, sehr gerne.
Gerne.
Mein Verständnis ist so, dass unser Körper eigentlich total genial über Jahrhunderte und Jahrtausende gebaut ist. Das heißt, die Dinge, die wir erleben, soweit wir gesund sind, sind gut durchdacht, dass sie so sind. Jetzt ist die Perimenopause und die Menopause ein natürlicher Vorgang im Leben einer Frau. Das heißt, er gehört in diese natürliche Ordnung. Inwieweit ist es dann natürlich und auch sinnvoll, schlechter zu schlafen, gereizter zu sein, Gewicht zuzunehmen, Verdauungsbeschwerden zu haben? Würdest du sagen, ist das krankhaft? Ist das etwas, was vielleicht mit zu viel Stress in unserer Gesellschaft zu tun hat? Oder ist es etwas, was evolutionär irgendeinen Sinn hatte?
Das ist eine total spannende Frage, Thomas, die du mir da stellst, weil das ist genau das, was die Frauen mich auch fragen und womit die kommen. Und dann sagen die Frau Köhler, warum muss das denn jetzt auch noch sein? Ich musste die Kinder kriegen, ich muss mich um die Verhütung kümmern, ich muss alles managen in der Familie. Wieso muss ich denn jetzt auch noch in die Wechseljahre kommen? Was soll denn das? Ja. Und ich habe über diese Frage sehr lange nachgedacht. Es gibt ja auch im Tierreich gar nicht so viele Tierarten, wo das überhaupt genauso funktioniert wie bei uns mit der Menopause. Also erstmal ist es so, dass unsere Lebenserwartung ja gar nicht so gestrickt war, dass wir überhaupt so lange in der Postmenopause sind. Ja, eigentlich ist unsere normale Lebenszeit ja wesentlich kürzer als das, was wir heute mit unseren modernen medizinischen Methoden möglich machen können. Das heißt, dieser Zeitraum war eigentlich gar nicht so lange gedacht. Das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und dann glaube ich, dass es vor allen Dingen auch dazu dient, Zyklus ist etwas Natürliches, aber Zyklus ist etwas, was sehr viel Energie kostet. Und eine Geburt ist der gefährlichste Moment im Leben einer Frau. Das heißt für mich, wenn unser Körper uns die Fähigkeit zur Reproduktion wegnimmt, dann ist das für mich so, dass ich denke, der möchte uns jetzt vor der Gefahr schonen, bei einer Kindsgeburt ums Leben zu kommen. Und der möchte unsere Energieressourcen schonen, weil wir, und das ist ja so ein bisschen, die Orcas werden da immer gerne als Beispiel genommen, wo quasi ja auch, wo es das auch gibt mit der Menopause und die älteren Muttertiere quasi dafür da sind, die Familie zusammenzuhalten und mit ihrer Erfahrung quasi zu leiten. Ja. Mhm. Und das übertrage ich immer ganz gerne auch auf den Menschen und sage, es ist vielleicht auch einfach dafür da, um uns zu schonen, damit wir die Generation nach uns unterstützen können, dann jetzt in dieser jungen Generation Kinder zu bekommen und von unserer Erfahrung zu profitieren.
Das finde ich eine sehr plausible Idee. Das könnte man ja aber auch ohne Schlafmangel und Gewichtszunahme.
Stimmt. Da hast du völlig recht. Das könnte man. Natürlich spielt auch, glaube ich, unser modernes Leben mit da rein. Ich glaube auch, dass es so ist, dass diese ganzen Stressfaktoren, also unsere hormonelle Achse ist natürlich, je älter wir werden, werden wir immer stressanfälliger. Das ist ja auch etwas, was den Frauen sehr, sehr klar ist, dass wenn auch in jüngeren Jahren sich die Periode mal ein paar Tage verschiebt, dass viele Frauen dann sagen, ah ja, da habe ich irgendwie ein Stressereignis, da hatte ich eine Prüfung oder sowas. Und je älter wir werden und desto quasi stressanfälliger wird diese hormonelle Achse ja auch. Das Cortisol zum Beispiel ist ja auch ein Steroidhormon. Die Sexualhormone hängen ja in diesem ganzen Hormonkonstrukt auch sehr mit der Stressachse zusammen. Und ich glaube schon, dass das eine sehr große Rolle auch spielt aus unserer modernen Welt, dass es heute ein bisschen anders ist als früher, auch weil wir uns anders ernähren, weil wir, wie gesagt, mehr Stress haben und auch diese Symptome, glaube ich, jetzt wesentlich früher auftreten, nicht nur auch wahrgenommen werden, aber dass sie auch, glaube ich, deutlich eher auftreten aufgrund der Lebenssituation, in der wir uns in der modernen Welt heute befinden, ist meine Theorie.
Eine Theorie, die ich noch gehört habe, ist auch dieses Schützen vor der Reproduktion. Aber das andere, was ich gehört habe, ist Schützen vor Krebsentwicklung. Das heißt, wir wissen ja, manche Tumore sind hormonabhängig. Das heißt, die wachsen unter Hormoneinfluss. Wenn ich weniger Hormone habe, werden die weniger getriggert. Inwiefern, was sagst du zu der These, Hormone machen Krebs?
Ja, das ist eine interessante These, aber ich würde denken, also ich sag mal, bei uns ist natürlich immer das Brustkrebsthema das größte in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Insbesondere, es ist einfach die häufigste Krebsart der Frau, die wir haben. Und weil ja auch die Hormonersatztherapie so ein bisschen, und das war ja der Grund, warum jetzt vor einigen Jahren Hormonersatztherapie so ungern aufgeschrieben wurde. Da kam ja dann der große Aufschrei, das sei irgendwie nicht gut und das würde Krebs machen und so weiter. Ich halte es für unwahrscheinlich, weil du hast das vorhin so schön gesagt und das sehe ich so wie du. Unser Körper ist durch die Evolution über mehrere Millionen Jahre ja so entwickelt worden, wie er ist und die Natur hat sich etwas dabei gedacht und deswegen, ich tue mich immer sehr schwer damit, dass etwas, was in unserem Körper ist und ja eigentlich gut für uns ist und gut ausgeklügelt ist, dass das für eine Krebsentstehung zuständig sein soll. Ich will gar nicht sagen, dass, wie gesagt, Ungleichgewichte, zu hohe Dosen oder wie auch immer, wenn man jetzt künstlich Hormone dazu gibt, dass das was anderes ist als das, was der Körper macht, aber dass quasi von der Natur etwas in unserem Körper eingebaut ist, was uns krebskrank werden lässt. Damit, mit diesem Glauben tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich bin genau wie du zu 100% der Überzeugung, dass unser Körper unglaublich schlau ist und dass alles in unserem Körper einen gewissen Zweck erfüllt.
Wie würdest du dann in diesem Gesamtkonstrukt, wie stehst du zur Hormonsupplementation? Das heißt, dass man eine Hormonersatztherapie macht. Da könnte man jetzt ja zwei unterschiedliche Standpunkte einnehmen. Der eine Standpunkt ist, es hat alles seinen Sinn, deswegen ich lasse meine Finger davon. Mhm. Oder ich nehme den anderen Standpunkt ein, eigentlich tun uns ja die Hormone gut. Sie halten unsere Knochen fit, halten auch viele andere Dinge fit. Man nimmt nicht so viel Gewicht zu, was natürlich ja auch Folgen gesundheitlicher haben kann und so weiter. Wo stehst du da?
Also ich für mich persönlich habe den Standpunkt, dass ich sage, also erstmal möchte ich nochmal darauf zurückkommen, dass ich ja gerade gesagt habe, unser Körper war nicht dafür gemacht, überhaupt so lange ohne Hormone zu leben, weil unsere Lebenserwartung einfach nicht so programmiert war, wie sie heute ist. Das heißt, dieser Zeitraum ist einfach relativ lang und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir ja, wenn wir heute jetzt mit Mitte, Ende 60 in Rente gehen, muss man ja anders leistungsfähig sein, als wenn man quasi nicht mehr arbeitet oder beziehungsweise bestimmten Anforderungen ausgesetzt ist. Was ich aber tatsächlich so erlebe, ist, für mich ist einfach die Lebensqualität der Frauen entscheidend. Ich bin nicht der Verfechter, der sagt, es muss jeder immer Hormone nehmen. Aber jeder, der darunter leidet, dass ihm etwas fehlt, der darf das tun und sollte das auch nicht mit Angst machen. Mhm. Die Lebensqualität ist für mich das Entscheidende und wir müssen uns natürlich auch einfach individuell die Frau angucken. Also erstmal müssen wir gucken, mit was für Glaubenssätzen kommt sie, was hat sie für ein Vorwissen und so weiter. Und dann müssen wir gucken, was bringt sie für Risikofaktoren mit. Ja, Was hat sie denn in der Familiengeschichte, was ich jetzt berücksichtigen muss? Wenn sie jetzt zum Beispiel eine Mutter hat mit einer schweren Osteoporose und sie geht zur Knochendichtemessung und bei ihr ist auch schon eine Osteoporose zu sehen, sie ist 53 Jahre alt. Außerdem gibt es in ihrer Familie viel Diabetes und sie leidet unter Hitzewallungen und Schlafstörungen, dann ist für mich klar, dass der Nutzen der Hormonersatztherapie auf jeden Fall die Risiken überwiegt. Und wir müssen ja auch sagen, dass wenn wir über das Brustkrebsrisiko sprechen, wir machen heute eine andere Therapie als früher. Wir wissen auch heute aus den Daten, dass Östrogen unsere Brust vor Krebs schützt. Das heißt, Frauen, die eine Östrogenmonotherapie machen, ohne ein Gestagen, wie zum Beispiel das Progesteron, erkranken seltener an Brustkrebs. Ja, aber für die, die eine Kombitherapie brauchen, und das sind alle, die noch eine Gebärmutter haben, erhöht sich das Krebsrisiko aber erst nach einer bestimmten Zeit der Anwendung. Ungefähr 5 bis 7 Jahre. Es hängt natürlich von der Frau ein bisschen ab. Ist sie übergewichtig? Was für eine Therapie benutzt sie? Nimmt sie synthetische Gestagene oder das Progesteron? Aber man kann so sagen, im Mittel 5 bis 7 Jahre. Und wir müssen auch das so ein bisschen relativieren, weil ich sag mal, ungefähr 25 von 1000 Frauen erkranken sowieso über 10 Jahre gesehen an Brustkrebs. Und wenn wir dann eben die Frauen dazu rechnen, die das sind, dann sind das ungefähr, ja, sagen wir mal 5, 6 Frauen mehr nach 10 Jahren, ne, im Zeitraum von 10 Jahren. Und das ist für mich ein relativ überschaubarer Risikobereich, wenn ich das zum Beispiel mit Übergewicht vergleiche, ein BMI über 30 erhöht mein Risiko um das Doppelte an Brustkrebs zu erkranken. Also da muss man immer so ein bisschen die Risiken abwägen und ich finde das immer ganz wichtig, dass man individualisiert schaut und sowohl das eine Extrem ist nicht gut, als auch das andere nicht. Also Frauen quasi Hilfe vorzuenthalten, weil man selber davon überzeugt ist, dass es für sie nicht gut ist, ist nicht gut. Aber zu allen zu sagen, es muss jeder Hormone nehmen, ist auch nicht gut. Dazwischen der Bereich, das ist doch das. Und wir müssen einfach ja auch den Frauen zuhören, was sie wollen und worüber sie sich Sorgen machen und was haben sie für Symptome, wie beeinträchtigt sind sie auch. Ne?
Das heißt, nochmal zusammenfassend, wenn ich keine Gebärmutter habe, dann kann ich eine Östrogenmonotherapie machen, habe statistisch gesehen kein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Wenn ich eine Gebärmutter habe, brauche ich eine Kombitherapie und habe dafür aber dann nach 5 bis 7 Jahren 5 bis 6 Frauen pro 1000 mehr, die an Brustkrebs leiden. Und demgegenüber steht, sage ich mal, die ganzen Nebenwirkungen, die der Hormonmangel machen würde, wie Übergewicht, der dann auch zu mehr Brustkrebs führen könnte.
Auch das genau, oder kardiovaskuläre Erkrankungen sind ja etwas, was nach der Menopause extrem zunimmt bei uns Frauen. Die Östrogene helfen bei der Blutdruckregulation, die sind am Cholesterinstoffwechsel, also am Fettstoffwechsel beteiligt, an der Atherosklerose-Entstehung, die da quasi verhindert wird. Und dieser schützende Effekt fällt halt dann weg. Genau, das ist wie gesagt für mich einfach ein sehr individualisierter Ansatz, den man mit jeder Frau auch einzeln besprechen muss, um zu gucken, was für sie die richtige Lösung ist. Und dann natürlich auch zu schauen, was für eine Therapie machen wir mit ihr. Zum Beispiel würde ich einer Frau, die Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen mit sich bringt, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, Östrogene zu schlucken, sondern das wäre etwas, wo sie auf jeden Fall die Östrogene dann über die Haut anwenden sollte. Oder wenn sie eine Migräne mit Aura hat oder wenn sie schon mal eine Thrombose hatte oder wenn sie eine Schwangerschaftsvergiftung hatte, hat sie auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eine Lipoprotein-Klein-A-Erhöhung oder sowas. Das sind alles so Sachen, die man berücksichtigen muss.
Das klingt alles sehr, sehr individuell. Das heißt, Du hast sehr viele Faktoren, die deinen Entscheidungspfad beeinflussen können. Erlebst du das in der allgemeinen Versorgung, dass das so individuell entschieden wird?
Eher nicht.
Eher nicht, ja.
Eher leider nicht. Und vor allen Dingen, weißt du, Thomas, du hast gerade gesagt, entscheide ich das. Mir ist das ganz, ganz wichtig. Die Frauen entscheiden selbst über ihre Therapie. Ich sehe mich nur als ihre Lotsin. ich bespreche mit ihr, also sie kommt ja zu mir und hat eine Vermutung, Perimenopause, sie hat Beschwerden, sie merkt, sie ist beeinträchtigt. Wir besprechen, in welcher Form sie welche Beeinträchtigung hat. Dann sprechen wir über ihre Familienanamnese, wir sprechen über ihre Eigenanamnese, wir sprechen darüber, was sie für Informationen über Hormonersatztherapie mitbringt, ob sie Ängste hat oder ob sie vielleicht zu denen gehört, die sagt, ich möchte Hormone haben, weil ich gehört habe, das ist für alle gut, ja. Und dass man dann verschiedene Optionen aufmacht und sagt, wir können jetzt A, B, C oder D machen. Und was glauben Sie, was für Sie der richtige Weg ist? Und die Frauen dann in ihrer Entscheidung zu begleiten, auch wenn sie vielleicht irgendwann revidieren, weil sie merken, das war doch nicht richtig. Unabhängig davon, was ich für sie für richtig halte, weil das finde ich nochmal ganz wichtig. Denn natürlich habe ich meine Erfahrung, aber jede Frau ist anders und ich lerne auch immer gerne mit meinen Patientinnen, weil jede Frau reagiert auch anders auf Hormonersatztherapie. Und das ist nicht vorhersehbar. Und es geht, wie gesagt, ja nicht um meine Meinung, sondern es geht darum, dass wir etwas finden, was für die Patientin individualisiert das Richtige ist. Natürlich müssen wir Kontraindikationen beachten, die lasse ich jetzt mal außen vor, ne? Aber erstmal ist wichtig, was möchte die Frau denn eigentlich?
Okay, super, super spannend. Kannst du so ein bisschen unterscheiden, welche Symptome würdest du dem Östrogen zuschreiben? Welche Symptome würdest du dem Progesteron zuschreiben? Kann man das trennen? So ein bisschen?
Also ich finde die Trennung nicht so leicht, muss ich sagen. Es gibt bestimmte Benefits, die Frauen bei der Hormonersatztherapie spüren, die man schon auf die einzelnen Hormone zurückführen kann. Aber wenn wir jetzt nochmal darüber nachdenken, dass Progesteron nur physiologischerweise in der zweiten Zyklushälfte da ist, dann müssten ja alle in der ersten Zyklushälfte merken, dass ihnen Progesteron fehlt. Ja, deswegen ist das immer mit dem Progesteron manchmal ein bisschen schwierig, finde ich, das so zu differenzieren. Was wir aber definitiv auf jeden Fall sagen können, ist, dass durch die fehlende Progesteronwirkung und den fehlenden Eisprung die Umwandlung der Schleimhaut nicht stattfindet. Also ganz deutlich die Blutung. Ja, ist die Frauen sagen zu mir, das sieht anders aus, das hat eine andere Menge, es hat eine andere Farbe, eine andere Konsistenz. Das hat mit dem Ungleichgewicht zwischen Progesteron und Östrogen zu tun. Wenn wir viel Östrogen haben, bedeutet das automatisch in der Regel eine deutlich verstärkte Blutung. Und wenn Progesteron nicht da ist, um die Schleimhaut umzuwandeln und quasi so einen Stopp einzubauen und das vorzubereiten für die befruchtete Eizelle, dann sieht die Blutung auch anders aus, wenn sie kommt. Und das würde ich schon relativ deutlich dem Progesteron zuordnen. Aber Progesteron und Schlaf werden ja immer sehr gerne zusammen in Verbindung gebracht. Wenn ich jetzt die Theorie aufmache, dass Progesteron allein für einen guten Schlaf zuständig ist, würde ich denken, dass alle Frauen in der natürlichen Menstruation in der ersten Zyklushälfte schlechter schlafen. Und das können wir so einfach nicht postulieren für alle. Ne, das würde ich nicht so sagen. Aber wenn wir eine Progesterontherapie machen, oral, dann wird ein bestimmter Botenstoff produziert, das Allopregnanolon, was einen schlaffördernden, schlafanstoßenden Effekt hat. Das spüren auch viele, dass sie einfach wieder besser einschlafen können. Das hat nicht so viel mit dem Durchschlafen zu tun, aber vor allen Dingen mit dem Einschlafen. Mir ist nochmal ganz wichtig zu sagen, weil das auch viele Kollegen und Kolleginnen nicht so auf dem Schirm haben. Es gibt Patientinnen, die paradox auf Progesteron reagieren. Wenn wir denen Progesteron geben zum Schlucken, ist das eigentlich etwas, was die Frauen ruhiger, ausgeglichener macht. Aber es gibt Patientinnen, die paradox reagieren. Das heißt, die sind eher, die werden dann ein bisschen aggressiv, unruhiger, teilweise auch depressiv. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und wenn die Frauen sowas berichten, dann ist das nicht, nee, kann nicht sein, sondern dann ist das so. Dann reagieren die einfach paradox darauf, weil das hat was mit dem GABA-Rezeptor im Gehirn zu tun. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber der ist anders aufgebaut bei diesen Frauen. Und das betrifft vor allen Dingen die neurodivergenten Frauen. Tatsächlich bei denen ist das deutlich häufiger. Und denen Progesteron oral zu geben, wäre keine gute Idee.
Sehr spannend. Okay, dann müssen alle in meinem Podcast gut oder zuhören, weil ich würde schätzen, dass unter den reizsamen Patienten, das ist mein Gefühl aus der Praxis, überdurchschnittlich viele neurodivergent sind.
Ja, so dann ist das für die ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig zu wissen, weil wie gesagt, ich habe ja eine spezielle Sprechstunde für Neurodivergenz und Wechseljahre. Ich glaube, ich bin die Einzige in Deutschland, die das anbietet. Das ist überproportional häufig bei den neurodivergenten Frauen. Und gerade die Kolleginnen und Kollegen, denen das noch nicht so klar ist, dass es so eine paradoxe Reaktion gibt und dass die da gehäuft vorkommt, das ist dann mit der Hormonersatztherapie etwas, wo es den Frauen einfach deutlich schlechter geht. Ne?
Super spannend, okay. Ja,
ja.
Also, ja, vielen Dank für die Informationen. Das war mir tatsächlich in der Tiefe auch nicht klar, dass da solche Unterschiede gibt von der Reaktion und von allem.
Ja, ich kläre tatsächlich, also ich verweigere meinen neurodivergenten Patientinnen auch kein Progesteron. Ich kläre sie nur darauf auf, dass sie ein erhöhtes Risiko haben, dass sie paradox reagieren, und sage immer, wenn du merkst, es tut dir nicht gut, melde dich sofort und nimm das nicht 3-4 Monate einfach weiter, sondern sag mir Bescheid, dann verträgst du es nicht. Da gibt es auch Alternativmöglichkeiten.
Ja, muss ich echt einer Patientin Bescheid geben. Der geht es gerade richtig, richtig dreckig unter der Hormonersatztherapie. Also wirklich depressiv, weinerlich.
Bestimmt. Ist das der Grund?
Überhaupt. Also sie sagt, ich fange quasi aus dem Nichts an zu weinen und ich kann es nicht kontrollieren.
Das könnte einer der Gründe sein, oder dass je nachdem, wenn sie in der Perimenopause ist, kann es auch zu viel Östrogen sein. Das muss man sich nochmal genau angucken.
Okay. Was hältst du von dem Vorschlag? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin in der Perimenopause, aber so richtig klar ist es mir nicht. Ich habe keine Lust, einen Zyklus-Tracker zu machen. Lass uns doch einfach die Hormonwerte im Blut oder im Speichel messen.
Ja, also damit kommen die Patienten natürlich häufig und möchten gerne einen Hormonstatus haben. Warum ist das schwierig? Wir haben jetzt auch schon zu Beginn des Podcasts ja darüber gesprochen, dass die Hormone einen bestimmten Verlauf im Zyklus haben. Du hast zum Beispiel Progesteron nur in der zweiten Zyklushälfte und Östrogen kann sehr stark schwanken. Wenn wir jetzt die Diagnose einer Perimenopause stellen wollen, dann schauen wir uns vor allen Dingen auch das FSH an, das follikelstimulierende Hormon. Das ist ein Hormon, was in der Hirnanhangsdrüse gebildet wird und quasi deinen Follikeln das Signal gibt, sie sollen jetzt gereift werden. So, und je älter wir werden, desto lauter muss unsere Hirnanhangsdrüse den Eierstock anschreien, sage ich immer. Also desto mehr FSH muss die Hirnanhangsdrüse produzieren, damit der Eierstock noch sagt, na gut, okay, dann mache ich jetzt noch mal so ein Follikel, ja. Und es ist aber so, und das berichten mir die Frauen ja auch immer wieder, und das hörst du ja bestimmt auch, wenn du Zyklus abfragst, jeder Zyklus kann anders sein. Also das ist, da sind Schwankungen drin, ja. Und für mich ist, ich behandle ja nicht das Labor auf dem Papier, sondern ich behandle ja die Frau oder ich unterstütze die Frau. Und wenn, es kann halt vorkommen, wenn ich jetzt eine Hormonanalyse mache, also erstmal ist wichtig zu wissen, wo im Zyklus ist sie überhaupt. Das könnte insofern schwierig werden, wenn wir in der heißen Phase der Perimenopause sind, wo der Zyklus total unregelmäßig ist, dann den passenden Zeitpunkt zu finden. Und was mache ich denn, wenn sie jetzt normale Werte hat? Aber sie hat trotzdem Symptome. Sage ich ihr dann, das kann nicht sein, was sie glauben oder empfinden? Oder sage ich ihr dann, ja, da müssen sie jetzt mit leben, das ist nicht die Perimenopause? Das ist ja, sie kommt ja mit einem Leidensdruck zu mir. Ja, und dann sage ich ihr, ja, also ich mache Hormonstatus, aber es ist immer auch nicht bei jeder Frau und ich brauche das auch nicht zur Diagnose einer Perimenopause. Aber es gibt natürlich Situationen, in denen das sinnvoll sein kann, wenn es besonders früh ist zum Beispiel. Oder wenn ich vermute, dass zum Beispiel andere Probleme noch dahinter stecken könnten, wie ein PMO, ne, was früher PCO hieß, also das polyzystische Ovariensyndrom. Genau, und jetzt heißt es polyendokrines metabolisches Ovariensyndrom. So. Genau, finde ich richtig, ja, genau. Aber finde ich richtig gut, dass sie das geändert haben. Weil da sind halt nochmal andere Hormonwerte ganz spannend. Oder natürlich, und da benutze ich es tatsächlich mit am häufigsten unter der Therapieeinstellung, wenn es da Schwierigkeiten gibt oder so, dann benutze ich das tatsächlich auch sehr häufig. Aber ich brauche es nicht zur Diagnose einer Perimenopause, sondern für mich ist das Entscheidende, die Frau kommt mit einer Belastung zu mir, sie möchte eine Verbesserung erzielen, wir besprechen gemeinsam, wie es gehen kann und dann probieren wir es aus.
Okay, das heißt, die Quintessenz ist, Blut kann in manchen Fällen sinnvoll sein, wenn es sehr früh ist oder in der Therapie, wenn es Unklarheiten gibt. Aber für die Diagnose brauchst du es nicht und auch nicht für die Einleitung der Therapie.
Nein.
Die Hormontherapie an sich ist ja sehr, sehr aufgeladen. Für wen ist es gefährlich und für wen ist es mehr wie so eine Art Lifestyle-Versprechen?
Also ich will gar nicht sagen, dass es gefährlich ist. Es gibt halt bestimmte Dinge zu beachten, dass wir das Östrogen in bestimmten Dingen nur, oder in bestimmten Situationen nur transdermal geben dürfen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, um die Gefäße der Patienten nicht zusätzlich unter Druck zu bringen, wenn sie da schon ein Thema haben. Und ja, ich sag mal, wie gesagt, ich finde es auch schwierig, dann zu sagen, das müssen alle haben. Ich glaube, es hat beides seine schwierigen Implikationen und möchte nochmal sagen, es ist einfach ein total individueller, auf die individuelle Frau gemünzte Geschichte und vielleicht nochmal ein Appell an alle, die heute zuhören, weil ich das auch tatsächlich relativ häufig erlebe. Manchmal werden Medikamente von Freundinnen genommen, ohne eine ärztliche Beratung, oder auch heute gibt es ja schon viele Möglichkeiten, an Medikamente ohne ärztliche Beratung zu kommen. Ich kann davon nur abraten, weil es einfach wirklich wichtig ist. Und eine gute Beratung und eine differenzierte Begleitung bei der Einstellung einer Hormonersatztherapie, insbesondere in der Perimenopause, ist ganz, ganz wichtig, damit man auch diese positiven Effekte, die Hormonersatztherapie bringen kann, bekommt und nicht nur sein Leiden schlimmer macht. Du hast gerade eine Patientin als Beispiel genommen, bei der das der Fall ist. Also bitte nicht von irgendwem, der vielleicht eine Flasche Gynukadin oder Estreva oder was auch immer übrig hat und ein bisschen Progesteron zum Schlucken, nicht da einfach irgendwie im Freestyle machen, sondern sich bitte vernünftig beraten lassen und erstmal mit jemandem darüber sprechen, der sich die individuelle Situation anschaut.
Hast du da eine Empfehlung? Gibt es da irgendein Verzeichnis von Ärzten, von Therapeuten, wo man da nachschauen kann? Weil das ist ja natürlich immer die Herausforderung, dann so jemanden zu finden.
Da hast du völlig recht. Das ist ein bisschen schade, finde ich, in unserem Fachgebiet, das heißt ja Gynäkologie und Geburtshilfe. Wenn ich jetzt auf die Praxisschilder gucke und auch dabei an mein Praxisschild denke, dann kann man an meinem Praxisschild nicht erkennen, dass ich quasi Expertin für die Wechseljahre oder für Hormone generell bin. Und da helfen tatsächlich solche Verzeichnisse. Also wenn man schaut mal auf die Homepage von eurer Praxis, die ihr besuchen möchtet, und schaut euch mal die Vita an von dem Kollegen oder der Kollegin, die ihr besuchen möchtet. Da seht ihr dann manchmal schon, was sie gemacht haben in der Zeit oder in welcher Fachgesellschaft sie Mitglied sind. Und wenn da sowas wie Deutsche Menopausegesellschaft steht, dann könnt ihr erstmal davon ausgehen, dass der Kollege oder die Kollegin sich für Hormone oder auch die Wechseljahre interessiert. Und ansonsten gibt es auf www.wechseljahre-mit-doppel-x.de eine Arztsuche nach Postleitzahl. Da kann man quasi seine Postleitzahl eingeben und dann werden Ärzte in der Umgebung angezeigt, wo das ist so, basiert quasi auf persönlichen Empfehlungen, oder man kann sich auch als Ärztin da melden und sagen, ich kenne mich mit der Perimenopause aus, und dann kann man schauen, wer da aufnimmt. Aber, und das ist jetzt wieder die nächste Schwierigkeit, weil wenn es da steht, dann ist es zwar so, dass der Kollege oder die Kollegin das auch macht, aber mit den Plätzen ist es natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Viele Praxen nehmen ja auch keine Neupatienten mehr auf. Ja, aber das ist halt das Beste, was wir im Moment aktuell tatsächlich bieten können. Und ja, da braucht man einfach eine entsprechende Begleitung. Bitte nicht freestylen.
Freestylen ist ein gutes Thema. Ich habe jetzt keine Freundin, die noch eine Flasche Hormone übrig hat. Ich kriege auch keine Arzttermine. Aber es gibt auch Supplements. Gerade für alle möglichen Phasen im Leben. Wie stehst du dazu? Was ist da dein Gedanke?
Ja, die Perimenopause ist natürlich einfach ein sehr großer Markt. Die Frauen haben oft großen Leidensdruck. Und Thomas, ich bin immer total fasziniert darüber. Wir fragen in unserem Anamnesebogen auch immer bei der Wechseljahresberatung, welche Nahrungsergänzungsmittel sie nehmen. Und manche Frauen haben da eine DIN A4-Seite an Nahrungsergänzungsmitteln stehen, die sie nehmen. Also es ist natürlich ein großer Markt. Das heißt, die Frauen sind empfänglich und bedeutet natürlich immer, die Firmen denken, sie können mit diesen Frauen viel Geld verdienen. Deswegen bin ich da sehr zurückhaltend. Ich bin kein großer Freund, das muss ich ganz klar sagen, von irgendwelchen zusammengemischten Kombipräparaten mit 10, 12 Inhaltsstoffen. Das halte ich für völlig unsinnig. Es gibt bestimmte auch besonders auch sehr gute pflanzliche Arzneimittel, die wir in der Perimenopause einsetzen können. Das bekannteste ist sicher das Mönchspfeffer. das zwar auch in vielen von diesen tollen Präparaten drin ist, die da beworben werden, aber da sind auch ganz viele andere Sachen noch drin. Ich arbeite, wenn ich mit Nahrungsergänzungsmitteln, sei es pflanzlich oder zum Beispiel Vitaminen oder Ähnlichem arbeite, immer mit Monosubstanzen, die individuell auf die Symptome der Frau zugeschnitten sind und wenn möglich, wenn ich das kann, also sagen wir jetzt zum Beispiel mal beim Vitamin D oder auch beim Eisen, immer mit individuellen Laboranalysen und nie blind.
Okay, super. Das ist doch mal eine klare Aussage auf jeden Fall. Wenn jetzt eine Frau hier zuhört und denkt, das bin genau ich, was würdest du sagen, sind die ersten 3 Schritte, um herauszufinden, Perimenopause, Stress, Schilddrüse, Eisenmangel oder vielleicht auch irgendein Thema mit der Darmgesundheit. Wie würdest du da vorgehen?
Ich würde auf jeden Fall mal das Zyklusprotokoll empfehlen.
Das habe ich mir schon gedacht, dass das kommt.
Ich langweile euch langsam, genau, aber es ist halt einfach wirklich das beste diagnostische Tool, um rauszufinden, ist das mein Thema? Denn dann werden deine Symptome im Zyklus schwanken. Und du wirst, wenn du das ein paar Monate gemacht hast, relativ schnell herausfinden, welche Symptome hormongetriggert sind und welche auf einer anderen Ebene deine Aufmerksamkeit brauchen. Ja, sei es zum Beispiel der Darm oder Gelenkbeschwerden oder Ähnliches. Deswegen, das ist immer mein Top 1. Ja, das ist auch für mich in der Beratung immer ganz toll, wenn die Frauen so ein Protokoll einfach mitbringen. Das macht es wesentlich einfacher.
Das heißt, übrigens, wenn man monatliche Schiss hat oder monatlichen Blähbauch, dann ist es wahrscheinlich nicht der Darm, sondern eher die Hormone.
Genau so ist es. Und übrigens helfen diese Symptome auch sehr nachher bei der Steuerung der Hormonersatztherapie. Das heißt, wenn die Frauen schon vorher wissen, in welcher Zyklusphase sie welche Symptome haben, dann werden sie nachher bei der Einstellung der bioidentischen Hormonersatztherapie leichter erkennen, wenn sie zum Beispiel gerade kein Östrogen brauchen, ja, oder mehr Progesteron. Das wird ihnen leichter fallen, wenn sie dann schon vorher für sich identifiziert haben, wo sie welche Symptome haben. Genau, und dann finde ich das auf jeden Fall sinnvoll, nochmal genau zu schauen, okay, was ist denn jetzt eigentlich mein Thema? Also gerade Energie und Müdigkeit ist bei ganz vielen Frauen in der Perimenopause ganz vorne mit dabei. Und wenn du eine stärkere Blutung hast, dann ist es immer sinnvoll, lass bitte deinen Eisenstatus checken. Ich habe schon so niedrige Werte bei Frauen gesehen in der Perimenopause, dass ich mich gewundert habe, dass die überhaupt noch irgendwo hinlaufen können oder irgendwas machen. Und da kann man schon ganz, ganz viel helfen, wenn man da einfach schaut, den Eisenstatus und bitte nicht nur den Hämoglobin, sondern sich auch einmal den Eisenspeicher, das Ferritin anschaut. Da gibt es noch ein paar andere interessante Werte. Aber das ist wirklich etwas, was in der Perimenopause aus meiner Erfahrung ganz viele Symptome mit sich bringt. Und als zweite Sache, die wirklich auch in der Perimenopause häufig auftritt, sind Schilddrüsenfunktionsstörungen, die ja übrigens auch mit Eisenmangel zusammenhängen können, aber auch mit Jodmangel oder Ähnlichem. Also da auch nochmal auf das Thema Schilddrüse genauer zu gucken und eventuell sonst auch nochmal ein Check-up oder einen Untersuchungstermin beim Hausarzt eben zu vereinbaren oder auch bei der Gynäkologin, um abzuklären, ob das eventuell auch eine Ursache sein könnte. Wobei die Schilddrüse dann halt eher recht konstante Symptome liefert. Aber ich sage immer, man kann auch Läuse und Flöhe haben.
Absolut. Okay, das ist also wieder ein toller Abschluss jetzt von dem Podcast. Ich muss ehrlich sagen, ich habe viel jetzt auch wieder für mich selber mitnehmen können und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer auch für sich viel mitnehmen konnten. Vielen, vielen Dank, Lea, für deine Zeit und deine Aufklärung und deine Passion für das Thema Perimenopause. Ich bin ja mittlerweile absolut davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass wir mehr über dieses Thema sprechen. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer hier dabei sind, die gerne mehr über dich und deine Arbeit erfahren wollen, wo kann man dich am besten erreichen? Wir haben jetzt schon das Angebot mit der E-Mail-Adresse für das Zyklusblatt, aber vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten.
Genau, also ihr findet mich natürlich auf Instagram, da heiße ich Lebenskraftfrau und ich habe auch eine eigene Homepage, die auch Lebenskraftfrau heißt, da könnt ihr mich finden. Ich habe auch eine Praxis, die im Norden von Deutschland ist, genau in Ippenbüren, das liegt zwischen, ja, ich sag mal Münster und Osnabrück, so da oben im Norden und Ansonsten bin ich auch noch Teil der Wechseljahres-Community mit Doppel-X. Ich habe es vorhin schon in der Arztsuche ja quasi berichtet. Bin ich auch Teil des Teams. Da findet man mich auch. Da gibt es auch viele Informationen zum Thema Perimenopause. Wir haben einen tollen Newsletter, wenn ihr euch da weiter in das Thema begeben wollt. Und da gibt es übrigens auch, weil ich das heute so differenziert nochmal erwähnt habe, mit den neurodivergenten Frauen gibt es auch ein Webinar, was ihr euch anschauen könnt zum Thema Neurodivergenz und Wechseljahre.
Super spannend. Also das packen wir alles in die Shownotes. Dir vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich glaube, uns werden die Themen nicht ausgehen. Insofern sage ich einfach mal bis bald.
Danke, Thomas, für die Einladung. Tschüss.